Wir lesen gemeinsam das Wort Gottes. Gottes erster und wichtigster Weg, zu uns zu reden. Öffne ihm dein Herz heute Morgen und sag, Herr, was möchtest du mir sagen? Wir lesen das Wort Gottes aus dem Buch Jesaja, aus dem 66. Kapitel, das ist das letzte hinten, die Verse 5 bis 14. Hört, was der Herr euch sagt, ihr alle, die ihr mit Furcht und Zittern auf sein Wort achtet. Weil ihr zu mir haltet, werdet ihr von Leuten aus eurem eigenen Volk gehasst und wie Ausgestoßene behandelt. Sie spotten, der Herr soll doch seine Zusagen wahrmachen. Wir möchten gerne erleben, wie ihr euch freut. Aber sie täuschen sich. Horcht, von der Stadt her schallt Kampfgetümmel, vom Tempel her Kriegslärm. Der Herr vollstreckt das Strafgericht an seinen Feinden. Hat man es schon erlebt, dass ein Kind geboren wurde, bevor die Mutter in Wehen kam? Hat man erlebt, dass ein Volk auf einen Schlag geboren, dass ein menschenleeres Land an einem Tag bevölkert wurde? Genau das wird geschehen. Die Mutter Zion wird Kinder bekommen, noch ehe sie etwas davon merkt. Meint ihr, ich, der Herr, werde etwas anfangen und nicht zu Ende führen? Werde ich die Geburt einleiten und das Kind dann stecken lassen? Ich, euer Gott? Freut euch mit der Zionsstadt. Jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ihr werdet an ihrer Mutterbrust saugen und mit Glück gesättigt werden. Ich, der Herr, verspreche es. Ich schenke der Zionsstadt Frieden und Wohlstand. Der Reichtum der Völker wird ihr zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen. Ihr werdet euch fühlen wie Kinder, die auf dem Arm getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost. Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind. Soweit das Wort Gottes. Das war ja ein seltsamer Text. Weiß nicht, ob das der erste Text gewesen wäre, der dir zum Thema gute Nachricht eingefallen wäre. Dabei ist das ja unser Jahresthema, gute Nachricht. Und ich habe mir vorgenommen, so im Sommer immer wieder vielleicht ein bisschen zurückzuschauen mit dir ins Alte Testament, zu schauen, was da schon angelegt ist, so an Versprechen, an Zusagen Gottes, die dann auch wahr werden im Neuen Testament. Und heute so in der Beschäftigung auch mit der ganzen Kindersegnung und alles bin ich auf diesen Text gestoßen. Gute Nachricht? Klingt aber anders, oder? Gute Nachricht ist immer eine gute Nachricht von Gott, darüber reden wir. Eine gute Nachricht von dem, was Gott in unserem Leben tut. Und die Tatsache ist, dass er das oft ganz anders tut, als wir uns das so vorgestellt hätten. Wir haben das uns unsere Ideen von Gott und dann begegnet er uns und manchmal merken wir es gar nicht, dass er uns begegnet, weil wir nach was anderes Ausschau halten. Oder er überrascht uns total. Dieser Text hier ist so eine Sache. Ursprünglich geht es um Krieg gegen die Feinde. Ja? Ist ja jetzt nicht das, was wir unter gute Nachricht verstehen. Und dann wendet sich dieser Text plötzlich mittendrin, wendet sich Gott seinem Volk zu und kommt zu Aussagen wie, ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Möchte ich einladen, heute Morgen ein Stück weit mit mir gemeinsam nochmal dran zu arbeiten, immer wieder neu unser Gottesbild zu hinterfragen. Wir haben Gott ja auch oft so in so eine Schublade geschoben, ne? Haben so den Eindruck, wir wissen jetzt, wie Gott tickt und wie der funktioniert und wie der handelt und alles. Und dabei entgeht uns doch eine ganze Menge. Ich möchte dich einladen, heute Morgen vielleicht wieder neu eine neue Seite an Gott zu entdecken, die immer da war, aber die du vielleicht bis jetzt gar nicht so bewusst wahrgenommen hast. Und dann vielleicht heute Morgen hier rauszugehen und wieder neu und in Situationen, wo dir das bis jetzt gar nicht so bewusst war, gute Nachricht mit Gott selber zu erleben. Zurück zum Text. Es geht um Krieg eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Mittendrin im Prophet Jesaja, ein Prophet, der im 7. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem unterwegs ist. Und wenn man das Buch liest, 66 Kapitel, da sind wir jetzt so ganz am Ende, dann merkt man schnell, dieses Buch ist so ungefähr zweigeteilt. So die ersten 39 Kapitel von diesem Buch, da geht es hauptsächlich um Gericht. Jesaja spricht hinein in eine Zeit, als das Volk alles tut, nur nicht mit Gott leben. Der interessiert die eigentlich gar nicht. Die haben ihre eigenen Wege entdeckt. Die liebäugeln so auch mit der Religion anderer Völker. Da wird viel Machtpolitik gespielt. statt sich auf Gott auszurichten und auf ihn zu vertrauen. Tatsache ist, Israel hat Gott so ziemlich vergessen. Und Jesaja ist einer der Letzten, der sie noch erinnert an diesen Gott, der sie zurückruft zu diesem Gott und der immer wieder, das war ja auch die traurige Aufgabe der Propheten im Alten Testament, immer wieder auch sagen muss, aber wenn ihr euch nicht zurückwendet zu Gott, dann wird es euch schlecht ergehen. Da ist ziemlich viel Gerichtsrede in diesem ersten Teil des Buches. Und dann blätterst du weiter und im Kapitel 40 wendet sich auf einmal schlagartig das Blatt. Denn Gott redet eben nicht nur über Gericht, er droht nicht bloß Strafe an, sondern Gottes Absicht mit den Menschen ist ja eigentlich was ganz anderes. Nicht sie bestrafen zu müssen, sondern das Beste für sie. Und ab Kapitel 40 schaut Gott plötzlich gemeinsam mit Israel durch diesen Propheten viel weiter noch über das Gericht hinaus. Er redet von einer Zukunft, wo sich das Volk wieder zu Gott wendet und Gott wieder zu seinem Volk. Wo das wieder zusammenkommt, wo es wieder so funktioniert, wie das eigentlich mal gedacht war. So passieren ein paar ganz fantastische Dinge. Geschichtlich kann man ja das nachher nachverfolgen, dass das Gericht tatsächlich stattgefunden hat. Und so wie es angekündigt war in verschiedenen Propheten, Israel 70 Jahre lang in die Gefangenschaft in Babylon gehen musste, weil sie nicht auf ihren Gott gehört haben. In diesem zweiten Teil vom Jesaja-Buch, das vorher geschrieben wurde, 150 Jahre früher geschrieben wurde, da sagt dann Jesaja zum Beispiel schon, wie der König heißen wird, der eines Tages Israel wieder zurückziehen lässt aus der Gefangenschaft. Ganz interessant, ne? Und deswegen gibt es heute Menschen, die sagen, das kann ja gar nicht sein, dass der Jesaja das geschrieben hat, weil woher sollte der das wissen, 150 Jahre vorher? Könnte dran liegen, dass er ein Prophet ist. Und in Gottes Namen redet, das wäre auch eine Überlegung wert, ne? Dass Gott das vielleicht schon weiß, 150 Jahre vorher. Also es ist ganz interessant, was da an Details rauskommt. Was auch ganz interessant ist in diesem zweiten Teil von Jesaja, ich empfehle dir das, also wenn du mal was richtig Ermutigendes lesen willst, Jesaja 40 bis 66. Das ist richtig schön, wie Gott darüber redet, wenn er sich seinem Volk wieder zuwendet. Und es gibt wahrscheinlich keinen Teil des Alten Testamentes, wo es so viel messianische Prophetie drin hat, wie in diesem zweiten Teil von Jesaja. Wo so viel vorhergesagt wird, dadurch, über das, wie auch Gott sich dann eben in Jesus Christus, seinem Volk und nicht nur seinem Volk, sondern eben uns allen, der ganzen Welt, zuwendet. Und einige der bekanntesten Kapitel der Bibel stammen aus diesem Teil. Das, allein das Kapitel 40 schon, ne? Wenn Johannes der Täufer später mal auftritt und sagt, er ist die Stimme in der Wüste, die sagt, bereitet dem Herrn einen Weg und alles, dann zitiert er Jesaja Kapitel 40. Und wenn Jesus dann am Kreuz stirbt und damit die Sünde der Welt trägt, dann wird es im Neuen Testament immer wieder ausgelegt auf Jesaja 53, ne? Dass Gott ihn um unsere Krankheit und unsere Strafe willen verwundet hat. Ja, und durch seine Striemen sind wir geheilt und alles. Das ist alles Teil dieses zweiten Teils vom Jesaja, wo Gott beschreibt, wie das wird, wenn er sich seinem Volk wieder zuwendet. Und wie er die Feinde vernichtet, das gehört auch dazu. Wie Gott Gerechtigkeit schafft, dadurch, dass er eben das Böse nicht länger einfach stehen lässt, sondern auch durchaus dann strafend auf die einwirkt, die sich gegen ihn stellen. Das ist auch Teil der Botschaft dieses Buches. So mitten in so einen Text sind wir da jetzt eingestiegen heute Morgen. Und dann diese Zuwendung an Israel. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das ist meine Mutter. Ganz tolle Erinnerungen, die so ein Bild überhaupt schon auslässt. Von frühester Kindheit an, die engste Beziehung überhaupt. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, wenn meine Mutter abends mit uns Geschichten gelesen hat und gesungen hat und uns von Jesus erzählt hat in dieser Zeit. Das waren ganz besondere Momente. Aber das sind nur so Streiflichter. Ich könnte euch so viel erzählen von einer ganz, ganz tollen Beziehung, von den Erinnerungen, die da drin stecken an die Mutter. Meine Mutter lebt ja glücklicherweise noch, die auch bis heute weitergeht. Diese ganz, ganz tolle Beziehung. Ich habe eine ganz wunderbare Mutter. Das ist der Esme, ihre Mutter. Die habt ihr heute Morgen auch schon gesehen. Und das Bild hat mir so gut gefallen, dass ich gefragt habe, ob ich das klauen darf für meine Predigt heute Morgen. Okay, ich gebe es zu, ich habe nicht gesagt, dass ich es auf jeden Predigtzettel vorne drauf drucke. Genau, ist doch ein schönes Bild. Eine gute Mutter zu haben, die einen in den Arm nimmt, die einen tröstet, die für einen da ist. Wir haben ja jetzt die Pia adoptiert vor ungefähr einem Jahr. Und in dem Vorfeld dieser ganzen Geschichte muss man sich auch viel beschäftigen mit dieser Frage, wie entsteht eigentlich Bindung zwischen Menschen? Wie baut sich so eine Beziehung auf? Gerade auch, wenn man als Ersatzeltern kommt, wo dann nichts da ist und man das jetzt erstmal irgendwie aufbauen muss. Es ist interessant, wenn man dann feststellt, es gibt eigentlich keine Beziehung, die eine engere Bindung hat, wie die Beziehung von einem Mensch zu seiner Mutter. Was wir nämlich oft vergessen, ist die Tatsache, dass das Kind mit seiner Mutter ja nicht zusammen ist, erst ab dem Moment, wo es geboren wird und wo die Mutter es dann in den Arm reinnimmt und anfängt, Beziehungen zu leben, sondern dass da ja vorher schon ganz viel stattfindet. Dass ein Kind 9 Monate lang so eng, wie es überhaupt nur geht, bei seiner Mutter ist. Dass es diese Stimme hört und als beruhigend empfindet. Dass es das alles schon kennt, diese Umgebung. Das übersehen wir oft. Enger geht's gar nicht mehr. Und dann in den Arm der Mutter zu landen und zu wissen einfach, da komme ich her. Da gehöre ich hin. Das gehört zusammen. Das allein gibt schon Geborgenheit und Trost. Ich will dich trösten, sagt Gott, wie eine Mutter tröstet. Es ist interessant, in dieser Geschichte ist ja zuerst mal das Mutterbild ändert sich ein bisschen in diesem Text. Denn das erste Mutterbild in diesem Text, wenn ihr aufgepasst habt, da geht es gar nicht um Gott, sondern da geht es um Zion, um Jerusalem, um Israel, so als Staatsgebilde zur damaligen Zeit, das so als Mutter dargestellt wird. Und um ihre Kinder, die dann an der Mutterbrust Zions irgendwie Glück finden. So Gott ist da mehr so der Entbindungshelfer in diesem ersten Teil des Textes. Tatsache ist aber auch, dass diese ganze Geschichte mit Israel als Mutter, als Ort der Geborgenheit und Zugehörigkeit für die meisten dann eben nicht funktioniert hat. Eine Institution als Mutter, das war nicht so das Wahre. Und dann springt Gott ein und wird Gott selbst zur Mutter. Ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Tatsache ist auch, dass wenn wir hier im Raum rumfragen würden, wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen finden würden, der das bezeugen kann, dass auch heute menschliche Mütter nicht immer, ich sage mal in Anführungszeichen, funktionieren, in dem Sinn, wie es gedacht ist. Dass nicht jeder sagen kann, ach, die Beziehung zu meiner Mutter, das ist das Tollste, was ich überhaupt je erlebt habe. Dass es auch Menschen gibt, auch heute, die das zum Teil auch ganz anders erleben. Weil auch die menschlichen Mütter heute Teil dieser Welt sind, die kaputt ist durch die Sünde, wo nicht alles so ist, wie Gott sich das mal vorgestellt hat. Und dann kommt Gott. Und Gott sagt, jetzt werde ich zur Mutter. Ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Gott als Mutter. Das ist schon mal was Interessantes, oder? Mal ein ganz neues Bild. Erst bevor einige aufhören, mir zuzuhören und sagen, das ist ja, wird ja jetzt ganz furchtbar, muss ich vielleicht nur mal ganz kurz betonen, worum es nicht geht. Ja? Also ich habe euch den Text heute Morgen nicht aus der Bibel in gerechter Sprache vorgelesen, ja, wo dann das Vaterunser in Mutterunser verwandelt wird und wir über die Weiblichkeit Gottes reden und so. Das gibt es ja heute alles, solche Auswüchse. Ja? Und darum geht es hier in gar keinster Weise. Menschen, die sowas anfangen, die haben was ganz Grundsätzliches über Gott und über die Menschen nicht verstanden. Haben nicht verstanden, dass unsere Unterscheidung, unsere Geschlechtlichkeit in Mann und Frau, dass es Teil von unserem Geschöpfsein ist. Dass es was ist, was Gott in den Menschen, in seine Schöpfung hineingelegt hat und was auf Gott als Kategorie prinzipiell schon gar nicht zutrifft. Die Diskussion, ist Gott jetzt Mann oder Frau, ist völliger Blödsinn. Gott ist Gott. Ganz einfach. Punkt und Ende. Und die Tatsache bleibt, und da kann auch niemand was wegreden, dass das überragende Bild, das man am meisten Gewicht bekommt, wie Gott sich selber vorstellt, immer noch das des Vaters ist. Und das, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, über Gleichberechtigung oder sonst was. Das hat Gott beschlossen, dass er sich gerne in diesem Bild am allermeisten präsentieren möchte. Und deswegen lassen wir das einfach stehen. Ja? Und als Jesus Christus auf diese Erde kommt und er redet über Gott, dann redet er über Gott, den Vater. Und dann glauben wir jetzt einfach dem Gottessohn, dass das richtig und gut so ist. Und dass wir da nicht anfangen müssen, auch die Mutter noch reinzureden oder sonst was. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht um die Tatsache, dass Gott sich eben auch interessanterweise an Stellen wie diesen in diesem Bild der Mutter präsentiert. Ein Bild, ganz besonders deswegen, weil er eben diese Zweiteilung Mann-Frau auf Gott nicht zutrifft. Aber weil es was ist, das wir verstehen können. Weil ich eine Mutter habe und die kenne. Und Gott sagt, und genau so möchte ich auf dich zugehen. Und da finden wir beides in Gott. Da finden wir den starken väterlichen Begleiter, der den verlorenen Sohn in die Arme schließt, der ihm auf die Schulter klopft und sagt, komm, du darfst wieder mein Sohn sein, der dich durchs Leben begleiten möchte, dir Mut zusprechen möchte, dir Kraft zusprechen möchte, dein Vater sein. Den finden wir genauso wie den Gott, der dich wie die kleine Esme vorher, so ein kleines Kind, wenn du nicht mehr weiter weißt und dich vielleicht manchmal wirklich so fühlst wie so ein kleines, hilfloses Kind, der dich in seine Mutterarme hineinnehmen möchte und sagen, so wie du das damals erlebt hast mit deiner Mutter, so möchte ich jetzt für dich sein. Finden wir beides. Vielleicht hat es niemand besser zum Ausdruck gebracht wie einer der großen niederländischen Maler, Rembrandt, von dem habt ihr sicher schon gehört. Und dieses Bild hier, das man leider nur sehr schwach sieht, heißt, und damit passt es eigentlich gar nicht zum Thema, das heißt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und da seht ihr, ganz schwach seht ihr es zumindest, den Vater, der seine Arme um den zerlumpten Sohn, der vor ihm auf die Knie geht, legt. Ein Bild, ein Vaterbild, ein ganz klassisches von Rembrandt. Original hängt in der Eremitage in St. Petersburg, falls er mal dorthin kommt. Riesengroßes Bild, ganz beeindruckend. Aber was ganz interessant ist an diesem Bild, ist ein kleines Detail, und ich habe es vergrößert und ich hoffe, dass man das hier vorne ein bisschen sieht. Das sind die Hände des Vaters, die um sie legt. Rembrandt hat nämlich ganz bewusst diese Hände von diesem Vater auf zwei verschiedene Art und Weisen gemalt. Ein bisschen kann man es erkennen, die von euch aus jetzt rechte Hand, die ist wesentlich stärker. Das ist so eine richtige Männerhand. Wenn man das Original anguckt, dann sieht man, dass das eine Arbeiterhand ist, die auch die Schwielen von harter Arbeit trägt und allem. Das ist eine eindeutige Vaterhand, die sich da auf die Schulter des Sohnes legt. Die andere Hand hat Rembrandt interessanterweise ganz anders gemalt. Die ist eher schmal und zierlich, da fehlen die Spuren von harter körperlicher Arbeit. Das ist eher eine zierliche Frauenhand, die sich hier auf die Schulter von diesem Mann legt, von diesem Sohn legt. Und der Künstler hat sich damit darin durchaus was überlegt und es ist kein Zufall, dass diese beiden Hände auf diesem Bild sind. Am Ende seines Lebens, das war das letzte Bild, das Rembrandt gemalt hat, und nach vielen, vielen Erfahrungen mit Gott war das durchaus eine Aussage, die er treffen wollte. Ich habe Gott auf beide Arten erlebt. Die Zuwendung des Vaters genauso wie die Geborgenheit der Mutter. Und vielleicht ist es so ein Punkt, wo ich einfach nochmal neu mein Gottesbild durchaus auch ein Stück erweitern darf. Gott ist so oft immer wieder größer als die nächste Schublade, in die ich ihn wieder gesteckt habe. Vielleicht muss ich auch wieder da neu meine Augen öffnen und mal ganz bewusst Gott auch als diese, in dieser Mütterlichkeit erleben. Ich will dich trösten. Wie eine Mutter tröstet, ist ja nicht eine Aussage, die irgendjemand über Gott macht, sondern Gott über sich selbst. Trösten, in den Arm nehmen, Geborgenheit zeigen. Gestern habe ich einen Artikel im Internet gelesen, auf einer Seite, die heißt Der Postillon. Und falls ihr da je drauf geht, dann seid vorgewarnt, denn viele Menschen haben es nicht verstanden, das ist eine satirische Seite. Und alle Inhalte sind eigentlich völliger Blödsinn, sind aber aufgemacht wie seriöse Nachrichten. Ja. Auf dieser Seite war dann unter anderem ein Artikel über den kleinen Timmy, 9 Jahre alt. Der kleine Timmy macht seit 9 Jahren was ganz Schreckliches, der verfolgt seine Mutter. Auf Schritt und Tritt, der hängt immer an dir dran. Völlig seltsam. Ja? Und wenn er ein Problem hat, der kleine Timmy, glaubt er, der wird damit selber fertig. Was macht er? Der rennt zu seiner Mutter. Es ist ja entsetzlich. Also in dem Stil ist der ganze Artikel geschrieben, wie wenn das was ganz Furchtbares wäre und so. Es ist Satire. Das ist ganz wichtig. Ne? Aber die Tatsache ist doch genau das, machen doch Kinder. Wenn ein Problem da ist, wenn es irgendwas gibt, bei uns heißt es dann immer, Mama! Quer durch die ganze Wohnung. Die Mama ist immer die Erste, nach der gefragt wird. Es gibt noch eine tolle Sache, die im Internet rumgeht. Es gibt so ein Schaubild, wie die Beziehungen funktionieren zwischen Kindern und ihren Eltern. Ich habe es leider vorher in der Schnelle nicht gefunden, sonst hätte ich es hier vorne hingemacht. Da gibt es dann so ein Diagramm mit Pfeilen, ne? Kind zur Mutter. Und da stehen dann alle x verschiedene Pfeile mit verschiedenen Fragen. Wann bekomme ich was zu essen? Dürfen wir Fernsehen schauen? Wo ist mein Spielzeug? Darf ich auf den Spielplatz gehen? Alles, Kind zur Mutter. Und drunter gibt es das gleiche Diagramm nochmal, die Beziehung zwischen Kind und seinem Vater. Da gibt es nur einen einzigen Pfeil. Über dem steht drüber, Papa, wo ist Mama? Kinder brauchen das offensichtlich. Und Gott sagt es heute Morgen zu dir. Sagt, so möchte ich für dich werden. Ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Und wenn du dann den Schluss dieses Textes nochmal liest und dann siehst, was aus diesem Trost rauskommt, da verspricht er Glück, da verspricht er Freude, da verspricht er neuen Lebensmut, so wie im Frühling das frische Gras sprost. Das ist doch auch mal was, ne? Und er endet, ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind. So nimmt Gott dich in den Arm. So nimmt er dich als kleines Kind, wenn du hilflos bist und alles, möchte er dir als dieser Tröster begegnen. Vielleicht hattest du ihn noch gar nicht so auf dem Radar bis jetzt. Und vielleicht hast du deswegen so manchen Moment, wo du genau das gebraucht hättest, eher allein versucht zu bewältigen. Gott lädt dich heute Morgen ein und sagt, sieh doch mich auch als diesen Tröster, als diese Mama, die gerne den Arm um dich legen möchte, die dich ganz fest drücken möchte und sagen, du gehörst zu mir. Du bist mein. Als Martin und Mona einen Namen gesucht haben für ihre jüngste Tochter, da haben sie Esme genannt. Esme kommt aus dem Altfranzösischen und heißt geliebt. Das ist ein Bild, ne? Umso mehr jetzt hier passend zu diesem Bild. Da sieht man das wirklich, dass sie geliebt ist. In Gottes Augen heißen wir alle Esme. In Gottes Augen sind wir alle dieses geliebte Kind. Und genauso wie die Mona hier ihr Baby auf dem Arm hat, so möchte Gott dich in seinen Arm nehmen. Gerade dann, wenn du Trost brauchst, möchte dich trösten wie eine Mutter ihr Kind. Lass ihn doch. Such doch diesen Trost. Lass dich einladen zu ihm. Und vielleicht eine der besten Gelegenheiten ist da jetzt gleich dazu, wenn wir miteinander auch in die Anbetung gehen, begegne doch diesem Gott, der dich so mütterlich in den Arm nehmen möchte. Sag ihm, wo du Trost brauchst, wo du dich hilflos fühlst und lass dich richtig fest wieder hineinnehmen in die Geborgenheit von seinem Arm.